ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hey, hallo aus Lille, es geht endlich wieder los. Seid ihr alle bereit? Habt ihr Bock?
Sind wir.
Ja, oh, auf jeden Fall.
Genau.
Ich denke, du fragst nie.
Wir sind zusammengekommen am Tag vor dem Grand Départ in relativ kleiner Runde. Holger Gersker ist hier. Hallo Holger.
Hallo Moritz.
Unser Radioreporter, unser Fernsehreporter Florian Nass.
Hallo.
Unser allwissender Experte Fabian Wegmann.
Moin.
Und ich bin Moritz Kasserleit. Wir grüßen euch sehr. Es ist zum Glück wie bei euch in Deutschland nicht mehr so heiß. Wir haben so 20 Grad heute ungefähr, auch Sonne. Also so kann es eigentlich bleiben. Wird es wahrscheinlich nicht, aber das ist eigentlich ein ganz angenehmes Wetter, finde ich, zum Start.
Ja, absolut. Vor zwei Tagen hatten wir noch 40 Grad, das war natürlich nicht so schön, aber ich war heute Morgen noch beim so einem Drivers Meeting, also wenn wir jetzt ein Fahrzeug in der Kolonne fahren wollen oder im Rennen, dann mussten wir zu so einem Drivers Meeting. Danach bin ich durch die Stadt gefahren, habe Alpecin gesehen, habe die noch getroffen, die saßen gerade im Café.
Und was sagen die so?
Kurz, sie waren total locker drauf, Van der Poel hat eine Runde da geschmissen irgendwie und ist einfach schön, wenn die Tour mit so einem Wetter beginnt. Auch gestern die Teampräsentation, grandios, super viele Leute, es war nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach sehr entspannt, sehr relaxed, irgendwie fand ich einen super Vibe und so kann die Tour schon mal locker beginnen, auch für die Fahrer ist das super wichtig, denn wir werden ja gleich mal drüber sprechen, die ersten Tage werden, glaube ich, nicht so entspannt
wie
jetzt die Präsentation. Und
das ist, glaube ich, inzwischen auch bei allen angekommen. Also wir sind am Tag vor dem Grand Départ, wir stimmen euch ein auf diese Tour, wir haben viele tolle Töne mitgebracht, auch Gespräche geführt. Florian Lipowitz, das erste Interview seit der Dauphiné. Wir haben gestern nach der Teampräsentation mit ihm gesprochen. Wir hören natürlich die großen Favoriten. Wir hören die deutschen Sprinter Ackermann und Bauhaus, denn diese Tour beginnt ja wahrscheinlich mit einem Sprint. Und darüber haben wir auch sehr ausführlich mit André Greipel gesprochen, der nämlich auch hier ist. Und das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Flo, was ist jetzt für dich so am Tag vor dem Start? Was machst du so den ganzen Tag?
Der Tag dürfte gerne 26 Stunden haben, weil irgendwie denkt man sich noch, ach, das muss ich nochmal nachlesen und das muss ich nochmal nachschauen. Mit dem will ich gerne nochmal telefonieren. Die Streckenbesichtigung habe ich schon hinter mir. Die mache ich ja normalerweise am Tage selbst, aber aus logistischen Gründen ist das morgen eher blöd. Deswegen habe ich das gestern schon gemacht. Und ich greife das mal auf, was Fabian gerade gesagt hat. Diese Stimmung habe ich gestern schon aufsaugen können. Die ersten Wohnmobile stehen schon an den Strecken, an diesen drei Bergwertungen beispielsweise. Ich habe die Teams draußen trainieren sehen, auch weit außerhalb von Lille. Movistar war unterwegs, merkwürdigerweise zwei Leute auch mit Zeitfahrrad, die sich also schon warm gefahren haben für die Etappe in Caen. Alles so Eindrücke gesammelt, wie steht der Wind? Das könnte morgen auch nochmal ein Thema werden, gerade oben an dem Knick, wenn wir an der belgischen Grenze sind. Es wirkt eine Menge ein. Auch gestern die Teampräsentation, die Pressekonferenzen, alles nachlesen, was die nationale und internationale Presse so schreibt. So geht ein Tag schnell rum.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, deine 29. Tour?
Ja, genau.
Deine 28. Holger? Also ihr habt beide schon eine Menge Grand Départs mitgemacht. Wie nehmt ihr so die Stimmung jetzt hier in Lille wahr?
Also gestern auf dem Grand Place hier in Lille, wo die Eröffnungsfeier, also die Mannschaftspräsentation war, das war wirklich, wirklich viel. Also man übertreibt ja immer und sagt dann, buh, da sind Zehntausende, man muss sich dann immer vor Augen führen. Wir haben auch mal ausgerechnet, der Platz war, glaube ich, 11.000 Quadratmeter groß, also passen aller höchstens 15.000 Menschen drauf. Aber es waren in den Straßen noch viele und was aber positiv war, vor allem die Atmosphäre, ne? Also wie die Fahrer gefeiert wurden und alles sehr, sehr locker, leicht, keiner musste unter dem Wetter leiden und für alle war das wirklich ein guter Aufgalopp. Und das kann man schwer vergleichen mit anderen Präsentationen in den vergangenen Jahren. Ich glaube, bei 10 Präsentationen war 8-mal das Wetter schlecht. Entweder hat es geregnet oder es war, wie vorhin in Florenz, mörderheiß, wo man da in der wirklich prallen Sonne stand und es gar keinen Schatten gab. Oder in Bilbao hat es geregnet. In Brüssel war es heiß, damals 2019. Düsseldorf hat zwar gutes Wetter zur Präsentation noch, 2017. Und deswegen lässt sich das immer schwer vergleichen. Aber hier, es ist halt eine radsportverliebte Stadt. Roubaix liegt hier am Stadtrand. Hier endet der größte, berühmteste Frühjahrsklassiker jedes Jahr. Die Tour war dann und wann hier. Aber auch nicht so oft. Also wir sind hier nicht, ist nicht wie im Po oder so, dass man regelmäßig vorbeikommt. Inzwischen sind wir häufiger in Carcassonne als hier im Großraum Lille. Es ist schon ein paar Jahre her und da merkt man so gewisse Entzugserscheinungen. Es ist, glaube ich, wir hatten das ja letztes Mal besprochen, Tourstarts im Ausland sind ganz attraktiv, aber in einer großen französischen Stadt auch mal wieder zu sein, ist auch nicht schlecht.
Man spürt so eine Dankbarkeit. Genau, ich greife das mal so auf, ne? Weil eben man muss es sich ja auch, eine Region muss es sich auch leisten können. Mhm. Grand Departs sind auch teuer, auch in der ganzen Organisation. Und wenn man hinter die Kulissen mal schaut, so in die zweite, dritte Straße hinter der Grand Place, da siehst du halt doch eine Menge Aufgebot an Polizei, Sperren, Barrieren, Betonklötze, die hingelegt wurden. Ist mir eben gerade beim Spaziergang vor unserer Aufzeichnung hier auch nochmal aufgefallen, was dann doch so gemacht werden muss, das treibt die Kosten enorm nach oben. Und deshalb können sich solche Regionen wie der Norden Frankreichs, das ist ja nicht unbedingt hier das Schlaraffenland, ja, hier liegt ja nicht das Geld massenhaft auf der Straße rum, das muss man sich auch leisten können und solche Kosten kommen da eben on top und deswegen kann sich zum Beispiel eine Region wie hier der Norden Frankreichs das auch nicht so häufig leisten.
Und es ist eine Radsportregion, Belgien ist nicht weit, du hast es ja schon erwähnt, du hast schon eine Menge Leute auf den Straßen gesehen und gestern nach der Präsentation mit allen deutschen Fahrern gesprochen und da waren schon ein paar dabei, Jonas Rutsch, Maximilian Schachmann, Nils Pohle, die diese Frühjahrsklassiker auch lieben, die haben sich richtig gefreut darüber, dass hier schon so viel los ist und auf das, was da noch kommt unterwegs. So, das wird, glaube ich, gut.
Ich habe Niklas Merkel noch gesprochen, als er runterkam von der Bühne und der war wie geflasht. Er sagt, die anderen, Fabi, du warst ja mit dabei, ja. Als wir mit ihm gesprochen haben, der kennt ja auch die großen Rennen, so ist es ja nicht, aber die Tour ist nun mal das erste Mal. Und er sagt, das ist wie eine andere Welt.
Ja, es gab die, wir haben auch mit allen 10 gestern gesprochen, ein bisschen was werden wir gleich noch hören. Es gab diejenigen, die nach dem Motto, naja, es ist Business as usual, ich war jetzt heute hier und brauche nochmal einen Tag Ruhe und alles gut. Und dann die Marius Meyerhofer, der auch in Neuling jetzt auch total aufgeregt, auch Interviews geben zu müssen und dann durch so eine Stange von wie viele Journalisten, Moritz, du warst auch, da waren schon 200, die da am Gitter standen. Und da wird man halt auch mal angesprochen, auch als in Antrag für No-Name im internationalen Tross. Und das ist für die natürlich auch zum Teil echt aufregend und sind auch super, also Merkel, super stolz und ich habe sie alle gefragt, wo die Familien, das habe ich jetzt heute gemacht, mir das nochmal aufgeschrieben, weil das hinterher war, ja, wer hat jetzt was gesagt? Also Familie von Polet ist hier, Schachclub kommt erst in die Pyrenäen, Merkel, Vater, ganze Zeit, 3,5 Wochen Tour und ansonsten ist die Pfalz aber relativ leer, weil er sagt, Freunde, Familie sind jetzt alle hier und das ist für die natürlich und der Satz des Abends, Georg Zimmermann, er ist so unendlich stolz, mit dem Meistertrikot hier zu stehen.
Das hat man ihm richtig angemerkt. Schönste Trikot der Welt.
Genau. Ja, wird mir noch 2, 3 andere auch einfallen, aber komm schon da dran.
Aber gut.
Ja. 10 Deutsche sind dabei, 3 Neulinge, ihr habt Niklas Merkel, Marius Meyerhofer angesprochen, aber auch Florian Lipowitz ist neu. Das ist ja einer, bei dem wir auch bei unseren Live-Aufzeichnungen in Frankfurt und Köln schon sehr ausführlich gesprochen haben. Der nach der Dauphiné am 3. Platz ein bisschen Urlaub machen durfte mit seiner Freundin auf einer Alm im Ötztal und jetzt bei seiner ersten Tour ist und uns gestern Abend sein erstes längeres Interview wieder gegeben hat bei seiner Tourpremiere.
Ja, es war super Spezielles. Das größte Rennen, was man als Radfahrer bestreiten kann. Und ja, also ich hoffe, dass es jetzt schöne, aber wahrscheinlich auch sehr harte 3 Wochen werden.
Wenn Sie es schon beurteilen können, auch diese Teampräsentation hier vor tausenden Menschen, was ist denn größer und schöner als bei allen anderen Rennen?
Ja, ich meine, ja, die Menschenmassen, die hier sind, das Medienaufkommen. Ich habe schon auch vor der Tour gemerkt, einfach der ganze Hype, was um das Event gemacht wird. Und ja, ich freue mich ja, da mit einem Teil davon zu sein.
Und es gibt ja auch einen gewissen Hype um Sie, also auch hier jetzt in der Mixzone bei der Teampräsentation. Sie haben viele internationale Journalisten schon getroffen, also die Leute wollen Sie sprechen. Es gibt natürlich noch gewisse Erwartungshaltung nach den Erfolgen, zuletzt auch in Deutschland. Wie nehmen Sie das persönlich so wahr?
Ja, ich meine, klar, nach den Rennen, wo waren, ist natürlich klar, dass da irgendwie die Aufmerksamkeit höher ist, aber ich versuche einfach, ja, mein Bestes zu geben. Ich glaube, am Endeffekt kann ich auch nicht mehr machen. Ich hoffe, dass es so weiterläuft. Auch nach der Dauphiné kann ich, glaube ich, ziemlich zuversichtlich sein und auch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen wie davor vielleicht an den Start gehen. Aber ja, am Endeffekt ist auch immer auf Messerschneide, ob man halt nochmal 1% drauflegen konnte oder ob man ein bisschen zu viel gemacht hat. Aber ich hoffe, wir haben die Vorbereitung gut gemeistert und dann bin ich froh, wenn es losgeht.
Wenn Sie sagen, dass es so weiterläuft, wie soll es denn weiterlaufen? Was ist denn hier möglich?
Ja, ich meine, das Hauptziel ist natürlich, Primoz zu helfen. Ich glaube, er ist in einer guten, sehr, sehr guten Verfassung hier. Und wenn ich da meine Arbeit machen kann und ihn bestmöglich in den Bergen zu supporten, dann glaube ich, kann ich ganz happy sein.
Das heißt, auch intern ist die Rollenverteilung klar. Primoz Kapitän und Sie Helfer.
Ja, das ist ganz klar und da gibt es auch nichts dran auszusetzen.
Ist das okay für Sie?
Ja, natürlich. Ich meine, es ist die erste Tour und mein Hauptziel ist, in Paris anzukommen. Das ist erstmal das erste Ziel und dann denke ich, werden wir schauen, was die nächsten Tage so alles passiert.
Viele haben sehr viel Respekt vor dieser ersten Woche oder den ersten 10 Tagen eigentlich, ne? Mit dem Wetter vielleicht auch. Und es ist doch sehr viel anspruchsvoller, als die allermeisten auf den ersten Blick dachten. Wie groß ist der Respekt bei Ihnen im Team vor diesen ersten Tagen?
Ja, ich meine, wenn man die ersten 10 Etappen anschaut, dann schaut es auf den ersten Blick ja nicht allzu schwer aus, aber ich glaube, ja, einfach weil die Rennen hier super hektisch werden und einfach der Druck auch bei den Fahrern super hoch ist, werden wir ja sehr spannende Etappen sehen, wo auch wahrscheinlich viel Risiko eingegangen wird. Und ich glaube, unser Ziel wird sein, einfach so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, die erste Woche gut rüberzubringen und dann stark in die zweite Woche und dann auch in die Berge zu starten.
Auf was freuen Sie sich am meisten bei Ihrer ersten Tour?
Einfach dabei zu sein, den ganzen Trubel mitzuerleben. Und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen auch genießen kann, hier dabei zu sein.
Das wünschen wir Ihnen. Danke, alles Gute.
Vielen Dank, danke.
Sagt Florian Lipowitz vor seiner ersten Tour de France. Wir reden da gleich drüber. Hören aber erstmal noch Ralf Denk, den Teamchef von Red Bull Bora-Hansgrohe, weil das ganz interessant ist, was er sagte.
Das ist ein Saisonhöhepunkt und das haben wir auch im Frühjahr ja kommuniziert, war das Kriterium der Dauphiné. Und nicht die Tour de France. Die Tour de France, da hat er wirklich das Ziel, Paris zu erreichen. So hart, wie sich das jetzt anhört, aber das ist die Realität. Und wir wollen eins nicht machen, dass wir ihn overpassen. Wir sehen so viel Gutes in dem Jungen, dass wir da wirklich ganz behutsam vorangehen wollen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig und dieser Herzensprojekt für mich, der Florian Lipowitz, dass man da eben die gemeinsam gesteckten Ziele mittelfristig, langfristig erreichen und das nicht jetzt verpuffen mit einer Tour de France, die wo vielleicht ein Stück weit sogar noch zu früh kommt. Und deswegen ganz behutsam, wir werden bewusst Druck rausnehmen. Man hat mir ein Stück weit auch vorgeworfen, dass man zum Beispiel bei Dominik Nerz zuvor schworen. Auch ich lerne. Und bei Lennart Kemner war man vielleicht ähnlich forsch. Das werden wir ein Stück weit mit Florian definitiv anders machen.
Das ist schon bemerkenswert, Flo.
Klingt sehr vernünftig.
Ja.
Also ich habe auch viel darüber nachgedacht und Holger als Live-Kommentator Radio sicherlich auch. Wie gehen wir mit dieser Personalie um? Ich glaube, wir wünschen und wir hoffen ganz viel. Aber wir müssen unsere Erwartungen zurücknehmen. Es ist einfach eine spannende Geschichte. Ich finde es toll, dass er dabei ist. Klar kannst du darüber diskutieren, das hat der Ralf Denk auch angedeutet. Will man ihn nochmal zurücknehmen und noch behutsamer? Die Leute reden über ihn. Es ist eine tolle Fläche. Ich finde es super, dass er dabei ist. Er selbst hat ja seine Rolle klar beschrieben, zuvor in dem Interview, das du mit ihm geführt hast. Mir reicht der Begriff Helfer allerdings nicht. Es gibt ja immer noch mal das Sonderwort des Edelhelfers. Ich würde es noch mal anders einordnen. Er ist für mich ein Joker. Er ist ein echter Joker. Und wenn der Joker funktioniert und er bleibt die ganze Zeit dran an Primoz Roglic und hilft ihm wirklich nach allem und plötzlich ist er dann doch vor ihm, dann ist das genau die Rolle. Jetzt bin ich aber doch schon wieder bei der Erwartungshaltung. Was kann man vielleicht erwarten? Das muss man alles wieder reduzieren. Ich finde es ein total spannendes Projekt, eine total spannende Geschichte, solch einen Fahrer mit dabei zu haben. Ich finde das ganz toll. Und jetzt mal abgesehen davon, so wie er spricht, das ist ja auch was Neues, was Erfrischendes. Mhm. Ich finde, er bereichert aus deutscher Sicht die Tour de France extrem.
Ja, Primoz Roglic hat er gestern auch eine Pressekonferenz gegeben und hat auch Sätze gesagt wie, ich werde Florian Lipowitz helfen. Er ist ein super Kletterer. Wir haben das ja in unserem Tourfunk Live auch mit Rick Zabel besprochen, dass möglicherweise nach außen eine komplett andere Kommunikation stattfindet als nach innen. Ich bin über einen Satz von Florian Lipowitz gestolpert, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt einfach nur, weil er ihn ähnlich sagte wie Primoz Roglic, wir wollen versuchen, bis zur 10. Etappe keine Zeit zu verlieren. So diese total Defensive. Meiner Meinung nach, das gilt aber nicht nur für Red Bull, sondern eben auch für die Teams von Jonas Vingegaard und von Remco Evenepoel. 10 Tage mit gerade Anfang der Woche schlechtem Wetter. Red Bull ist aufgestellt mit erstaunlich vielen Klassikerfahrern, mit Lorenz Pitti, mit Van Dijk, mit Gianni Moscon. In die Offensive zu gehen, um hier Zeit gut zu fahren auf Pogacar, der vielleicht seine einzige Schwäche hier wirklich hat, wenn es auf Windstaffeln geht, ist ja vielleicht doch eher eine Option, die man auch suchen müsste. Deswegen so dieser Herangehensweise erstmal defensiv. 10 Tage nicht auffallen, keine Zeit verlieren. Schön und gut, kann man nach außen sagen, aber es sollte, glaube ich, anders aussehen. Also gerade in Roglic, ich will jetzt nicht, Lipovic soll Zeit gewinnen, aber Roglic muss ja irgendwoher Zeit gewinnen.
Ja, wenn er gewinnen will, genau.
Biller.
Also grundsätzlich finde ich jetzt erstmal, passen die beiden einfach super zusammen und die profitieren beide voneinander. Denn der Druck ist so ein bisschen verteilt. Der eine sagt, ja, der Roglic sagt, Lipovic ist ja auch noch da, also habe ich so ein Backup. Also es, ne, wenn ich nicht kann, dann muss der halt ran. Und umgekehrt, Lipovic sagt ganz klar, und so ist es auch kommuniziert und so muss es auch sein, auch ja allein vom Etat her, dass erstmal für Roglic gefahren wird, denn der hat schon 5 Grand Tours gewonnen und der weiß, wie das auch geht. Und da kann er auch ganz locker daran gehen. Also verteilt sich so ein bisschen dieser Druck und das finde ich jetzt zum ersten Mal sehr gut. Die ersten 10 Tage, das hat man unisono jetzt gehört von allen Teams, die ersten 10 Tage müssen wir überleben und dann fängt die Tour für uns an. Da müssen wir in den Bergen gut fahren.
Es gibt aber auch Teams wie von Pascal Ackermann, die sagen, danach können wir übrigens wahrscheinlich nach Hause fahren. Danach genau, haben wir keinen
die
mehr.
Die probieren natürlich auf die Etappen zu gehen, aber da ist es auch nicht schlimm, wenn da einer mal Zeit verliert oder sowas. Genau. Und Holger, wie du das schon gesagt hast, also die haben ein Klassiker-Team hier im Grunde genommen am Start und die probieren möglichst wenig Zeit zu verlieren, vielleicht auch mal was rauszuholen. Also Gasparotto hat sowas gesagt wie, vielleicht machen wir so ein bisschen den Pantani-Style. Mhm. Der ist immer hinten gefahren mit seinem ganzen Team und hat einfach mal geguckt, denn wenn man immer vorne fahren will, und das hat ja Roglic jetzt auch gemerkt, wenn sie die ganze Zeit vorne fahren und alle Teams das wollen, dann kann es ganz schnell mal richtig krachen und dann sind sie alle weg. Sie wollen, glaube ich, geschlossen bleiben, gesamt, und das ist auch das, was Lipovic sagt, wir wollen keine Zeit verlieren. Und wenn sie zusammenbleiben, dann kann man, glaube ich, am meisten erreichen in den ersten Tagen. Ob sie dann wirklich mal einmal probieren, auf die Kante zu gehen oder es mal zu machen. Ich meine, das können andere auch. Also natürlich können sie probieren, die zu überrasten, aber wir sehen das jetzt ja auch. Ich weiß es in meinem App auch, dass es kurz vor der belgischen Grenze rechts weggeht und dann ist die Windkante da. Mhm. Ob sie da schaffen, UAE da zu überraschen, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht denen wirklich erstmal darum, da heil durchzukommen und ob du jetzt ein paar Sekunden da verlierst oder mehr, das ist im Grunde genommen irrelevant. Vor allen Dingen für die Teams, sage ich mal, die um Platz zwischen 5 und 10 fahren. Wenn man das mal sieht, wer letztes Jahr Platz 10 waren, glaube ich, 45 Minuten oder sowas. Da ist es egal, ob ich in der ersten Woche mal 30 Sekunden irgendwo verliere oder auch 2 Minuten verliere. Hauptsache, ich bleib auf dem Rad.
Und das gilt dann für so Leute wie Emanuel Buchmann, der sicherlich so Top 10.
Genau, oder auch ein Gall oder solche Leute, ne, die dann sagen, Hauptsache, ich bin gesund in den ersten 10 Tagen, komme da gesund raus, ohne Schürfungen, ohne Sturzverletzung und dann kann ich in den Bergen vielleicht performen. Ganz hoch. Ich glaube, die machen sich alle keine Illusionen. Also, dass die Pogacar schlagen können, einfach so, wenn es gerade ausgeht, das wissen die alle, das wird nicht der Fall sein. Es kann nur sein, das könnte halt durchaus sein, dass Pogacar, weil er ist so locker, er ist immer so relaxed und hält aber auch immer extrem rein und dass dem mal was auf den ersten Etappen passiert. Ich meine, bei Strade Bianche, das ist jetzt zum ersten Mal passiert, bisher hatte der immer Glück und ich hoffe das natürlich auch nicht. Aber er ist kein Fahrer, der sich hinten versteckt.
Und Robby.
Da ist er auch schon. Der ist Robert gefahren, der kennt die Region.
Mhm. Aber also, Holger, weil du gerade Emanuel Buchmann erwähnst, jetzt, das muss man sich mal überlegen. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass wir mit 2 Deutschen am Ende im Idealfall unter die Top 10
kommen.
Gesamtklassement. Das ist was ganz Außergewöhnliches.
Aber auch da erstmal Ball flach.
Natürlich, aber. Es ist also keine Fantasie. Nee. Es ist etwas, worüber man sich... Vielleicht gibt es auch zwei in den Top 15.
Kann es auch gibt sein, auf jeden klar. Fall zwei Fahrer mit dem Potenzial.
So, genau, so ist es, das meine ich
damit. Wir nach Emanuel Buchmanns vierten Platz eigentlich lange nicht. Aber zum Thema Pogacar und die ersten Etappen. Ich war sehr verblüfft, als Nils Polit mir gestern gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, was guckt ihr euch denn an? Die ersten drei Etappen kann man ja im Prinzip hier in den drei Tagen machen. Ist alles im Umkreis von einer Autostunde rund um Lille. Und der sagt nix. Wir gucken uns keinen Zentimeter an. Wir sind total relaxed und lassen uns alles auf uns zukommen. Tadej will das nicht und Punkt. Mhm. Ist das Show?
Oh. Nee, ich glaube, der ist so. Tadej ist so. Und das geht so lange gut, wie er halt so noch fährt. Erst danach muss er sich, glaube ich, Gedanken machen. Das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen, als Vingegaard ihn geschlagen hat auf der Etappe. Da kommt er dann ins Ziel und sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass da noch ein Berg kommt. Ja, also und da muss man, das, wir hatten es ja schon mal, also die Taktik, also ich sag mal so, es gibt Teams, die haben eine bessere Taktik. Also er gewinnt nicht die Rennen, weil sie die besten sportlichen Leiter haben, beziehungsweise mit der besten Taktik. Die lassen ihn einfach gehen. Die lassen ihn laufen und die wissen ganz genau, der hat den Instinkt, der weiß sich einzuschätzen und dann macht er das schon. Und da ruhen die sich drauf auf aus. Mal gucken, wie lange das, solange er so stark ist, funktioniert das auch. Und das ist natürlich auch geil. Also wenn du deinen Kapitän hast und nirgendwo große Ansprachen sind und du nicht vorher eine halbe Stunde da vor so einer Etappe, irgendwie 200 Kilometer, vielleicht mit Regen, Wind und dann musst du dich noch konzentrieren und zuhören, was da für eine PowerPoint-Präsentation vorne abgeht, sondern wenn er einfach laute Musik anmacht, ein bisschen rumtanzt und ein paar alberne Sprüche macht, dann gehst du natürlich ganz anders da rein.
Ich glaube, das ist auch Teil der Psychologie so ein bisschen vor dieser Tour, ne? Dass die anderen auch merken, ey, der ist so entspannt, dem bringt ja nichts aus der Ruhe. Der war gestern so gelockert auf der Bühne, hat er Französisch gesprochen, die Leute begrüßt.
Und wie lange der Interviews gegeben hat.
Ja, genau.
Der stand ja eine
halbe Stunde. Also du hast das Gefühl, der ist wirklich komplett innerlich ruhig und das musst du ja als Konkurrent auch erkennen. So ein Vingegaard ist natürlich ein ganz anderer Typ, der ist eher so schüchterner, zurückhaltender, Remco Evenepoel auch. Primoz Roglic übrigens auch sehr locker gestern auf der Bühne, also hat auch was ausgestrahlt, aber ich glaube, das kommt schon auch an, dass der Pogacar einfach komplett relaxed ist und wir hören ihn einfach mal. Er geht ja jetzt als Titelverteidiger sozusagen in diese Tour, es ist das dritte Mal, dass er den Titel Toursieger verteidigen will.
I think now the third time defending the Tour, it's even more difficult, I would say, but yeah, I really like it. It's good pressure, I think, and I think I've shown enough already. So I'm here to enjoy and do my best as always. Try to win the race and try to enjoy it as well.
Ja, das ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Am ehesten ist es wahrscheinlich noch Jonas Vingegaard zuzutrauen, der in diesem Jahr anders hier ist als vor einem Jahr, als er ja diesen schweren, furchtbaren Sturz hatte im Frühjahr und dann bei der Tour sein erstes Rennen wieder gefahren ist. Trotzdem eine riesen Tour gefahren ist, aber letztlich chancenlos war gegen Pogacar wie alle anderen auch. Das ist dieses Mal anders.
To be honest, everything is completely different. As you say, last year was very emotional for me. It was my first race since my terrible crash. But yeah, this year is completely different for me. To be honest, I feel like a completely different person compared to last year around this time. So hopefully, yeah, I can do even better. I can see that I'm better now than I was last year. So we'll just have to try every day and see where it ends up.
Ist Vingegaard der Einzige, der eine Chance hat, Fabian?
Wenn es gerade ausläuft, wenn es ohne Stürze, also wenn man das ausblendet, ja. Dann sehe ich Remco Evenepoel nicht, der ist best of the rest, würde ich sagen. Aber den sehe ich nicht annähernd da. Also das hat er jetzt auch in den, auch bei der Dauphiné einfach nicht gezeigt, dass er dort mitfahren kann. Im Zeitfahren, ja, da wird er auch seinen Sieg rausholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist er super, er ist auch in einer sehr guten Verfassung, aber an den ganz langen Bergen, da fehlt dann einfach was und da wird er seine 3-4 Minuten irgendwann mal verlieren.
Flo, es gibt ja zwei Zeitfahren. Das erste gleich am Mittwoch, also am fünften Tag. Das ist ein relativ flaches Zeitfahren. Das zweite ist dann, geht eigentlich nur bergauf. Welche Bedeutung können diese beiden Zeitfahren haben in der Endabrechnung?
Schon eine große. Ich bin natürlich vor allem auf das zweite gespannt. Peyragudes.
Das müsste normalerweise Vingegaard dann ein bisschen mehr entgegenkommen. Weg kurz von dem Zeitfahren. Col de la Lose ist die zweite große Geschichte, die danach kommt in diesem Duell. Beim Zeitfahren, jetzt beim ersten in Caen, wird es ums gelbe Trikot gehen. Klar. Ich freue mich, dass die Zeitfahrspezialisten diese Chance auch bekommen. Das haben sie verdient. Ich hätte mir sogar fast ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte auch mal 40, 50 Kilometer gerne wieder gesehen.
So wie früher.
Ja, es geht gar nicht nur so darum, so wie früher, sondern den Spezialisten mal diese Chance einräumen. Ja, nicht nur zu gewinnen, sondern vielleicht auch einen Vorsprung sich zu erarbeiten fürs Gesamtklassement, dass es auch mal für zwei Tage mehr reicht und es nicht nur da um ein paar Sekunden geht. Aber ich freue mich drauf, dass es so früh auch kommt. Ich finde es jetzt gut, dass wir mal mit einem Sprint beginnen. Ja, man hätte ja auch genauso mit dem Zeitfahren beginnen können. Das letzte Mal, als der Grand Départ im Norden gestartet wurde, gab es nämlich ein Zeitfahren damals. Diesmal beginnt man fairerweise auch mal mit den Sprintern. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, es hätte durchaus ein bisschen länger sein können in Caen, aber Peregut, das finde ich mega spannend. Also das wird einfach auch genial.
Problem, nächstes Jahr Grand Départ in Barcelona mit Mannschaftszeitfahren.
Ja.
Aber Problem, solange die Protagonisten im Zeitfahren sind inzwischen dieselben wie, also die ganz klassischen Tony Martins von früher, die sind, Stefan Bissecker ist hier, aber Evenepoel, Vingegaard, Pogacar, wenn das so ausgeht, das Zeitfahren, auch das flache Zeitfahren, wäre das keine Sensation.
Ja.
Also genau, Remco, Rockage, also wenn Remco jetzt ein langes Zeitfahren hätte, dann könnte er da ein bisschen was rausfahren. Ne? Aber bei Remco müssen wir natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, was er für einen krassen Unfall hatte jetzt im Herbst. Und er sagte, er hätte einen ganz schlechten Winter gehabt oder eigentlich den ganzen Winter hatte er keine Vorbereitung. Ja. Und deswegen, als du gefragt hast, deswegen sehe ich ihn auch nicht da. Ich glaube, ohne den Unfall wäre er nochmal einen Step weiter vorne. Das hat ihm natürlich schon ordentlich was rausgenommen. Ja, und im Zeitfahren Gunner gibt es halt auch noch, ne?
Da haben wir einen richtigen Spezialisten.
Da haben wir noch einen, aber auch da haben wir jetzt so gesehen, wenn es ein schwieriges Zeitfahren wird, dann hat er bei einer längeren Tour nach 10, 12, 15 Tagen dann auch keine Chance mehr.
Ich glaube, Evenepoel träumt schon so ein bisschen vom gelben Trikot am Mittwoch. Ist ja denkbar, wenn er dann ein gutes Zeitfahren hat, dass es klappt. Sein Teamkollege Maximilian Schachmann ist wirklich, hat er mir gesagt, wirklich nur Helfer. Also dürfen wir keine Hoffnung reinlegen, dass er vielleicht mal irgendwie als Solist irgendwas versucht. Und das wirkt schon fast ein bisschen resigniert, als ich ihn gefragt habe, wie ist dann eigentlich Pogacar zu besiegen?
Es wird extrem schwer. Ich glaube, der einzige wirkliche Weg, der an ihm vorbeiführt, ist irgendwie ein unerwarteter Einbruch. Vielleicht ein Tag, wo es sehr heiß ist, wo es ihm nicht gut geht, aber auch da hat er bisher nicht einmal Schwäche gezeigt dieses Jahr, von daher wird es schwer.
Wird schwer, wird vielleicht nichts. Und ich habe gedacht, wenn keiner weiß, wie man Pogacar besiegen soll, dann muss es auch sein Helfer Nils Polit wissen. Vielleicht hat er einen Tipp für die anderen.
Nee, am besten hält man den gar nicht auf und lässt ihn fahren.
Okay. Einigen wir uns darauf, der Kampf um Platz 2 wird vielleicht spannender, aber wer weiß. Vielleicht ist Vingegaard dieses Jahr wirklich in absoluter Topform. Bei der Dauphiné sah es noch nicht ganz so aus, dass er rankommt, aber das ist eben jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Das ist ein bisschen her, aber im Zeitfahren war er schon mal besser.
Ja.
Das war ja schon mal so ein Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat.
Ja. Und es wird ja auch wahnsinnig hektisch.
Ja.
Ich meine, Pogacar ist ein Star auf dem Rad, nicht nur was die Ausdauerwerte angeht. Er hat auch ein super Handling, das ist klar. Aber auch bei ihm kann irgendwann mal das Glück vorbei sein. Auch er kann mal verwickelt sein. Wir wünschen ihm das nicht. Ich wünsche mir, dass 184 Fahrer Paris am Ende erreichen. Mhm. Es soll alles fair sein, aber auch er ist davor nicht gefeit.
Man kann auch krank werden.
Auch das, selbstverständlich.
Ja. Wünsche ihm auch nicht, aber kann natürlich alles passieren. Wir haben den ersten Tag angesprochen. Es gibt einen Sprint, wahrscheinlich, hier in Lille. Also Start in Lille, Etappenziel in Lille. Wir wohnen hier relativ zentral. Das heißt, es ist für uns auch alles relativ gut fußläufig erreichbar. Und es gibt ja zwei deutsche heiße Eisen, die wir im Feuer haben, mit Pascal Ackermann und mit Phil Bauhaus. Und mit beiden habe ich gesprochen. Erst Ackermann, dann Bauhaus.
Ja, ich glaube, viele Leute haben darauf gewartet. Und speziell für uns Sprinter ist ein ganz spezieller Moment. Es wird nicht einfacher und es macht das Rennen nicht einfacher, weil einfach jeder die Chance hat auf das gelbe Trikot am Anfang. Und es wird ein harter Kampf werden und da muss man bereit sein und alles für geben.
Wie geht's Ihnen denn so kurz vor dem Start?
Ja, ich denke mal gerade aktuell ganz gut. Also, er hat jetzt viele Verletzungen dieses Jahr. Ich habe jetzt eigentlich keinen Druck. Also es kann nur besser laufen, wie es aktuell lief. Und die Form ist ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Und ich freue mich definitiv auf Samstag, wenn es endlich losgeht.
Ziemlich gute Form, wenig Druck. Ist das eigentlich eine gute Mischung für so eine erste Etappe?
Ja, ich denke, man braucht die Gelassenheit, einfach viel Glück, das richtige Rad, die freien Lücken. Und ich glaube, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und gerade wenn es ums gelbe Trikot geht am ersten Tag, dann gibt es ganz große Überraschungen.
Gut, genau, wie Sie es ansprechen, ist so für mich vielleicht sehr wahrscheinlich eine einmalige Chance im Leben. Die Chance ist da. Ich bin jetzt natürlich nicht der Favorisierteste darauf, aber ich bin sehr motiviert und versuche, dass es vielleicht klappt.
Ist es eine andere Anspannung dieses Mal?
Nee, eigentlich nicht. Also grundsätzlich vor jeder Sprintetappe ist man nervös. Ich bin jetzt nicht mehr nervös, weil es jetzt ums gelbe Trikot geht oder so. Vielleicht ist das auch der richtige Ansatz, einfach den Sprint so anzugehen, wie die anderen Sprints sonst auch.
Sie haben schon gesagt, Sie sind nicht der Top-Favorit im Sprint. Das ist, glaube ich, klar. Aber was kann und muss denn passieren, damit es doch klappt irgendwie?
An einem guten Hinterrad zu sein. Im Optimalfall dann von dem, der Zweiter wird. Und dann versuche ich irgendwie auf den letzten 50, vielleicht 100 Metern dann irgendwie doch dran vorbeizukommen. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin jetzt nicht der Favoriteste, aber ich hoffe, dass ich das Unmögliche möglich mache.
Ja, zwei deutsche Träume vom gelben Trikot. Holger lacht schon.
Ja, ich habe wahrscheinlich wie Florian auch, wir haben nachgeguckt, wie war es mit den Sprints am ersten Tag bei der Tour. Es hat lange keinen gegeben, weil die Fahrer das auch nicht wirklich wollten, diese Hektik. Sie haben das sehr genossen, dass ein Feld auseinandergezogen war. Das letzte Mal war 2020, da gab es auch viele Stürze in Nizza. Das hatte aber Gründe, die mit dem Wetter zusammenhingen. John Degenkolb, erster Tag gleich raus und so Sachen. Also die letzten gab es halt in den 10er Jahren. Marcel Kittel hat zweimal das geschafft.
Auf Korsika
und dann Harrogate in Großbritannien. Der gehörte zum großen Favoritenkreis, aber ein Top-Favorit war ein anderer, insbesondere dann Großbritannien mit Cavendish, der auch stürzte. Und dann hat man die Sprints 18, 19, 20 am ersten Tag. Und auf die Sieger vorher zu tippen, mit Gaviria, mit Mike Teunissen in Brüssel und 2020 mit Alexander Kristoff in Nizza, war ein Kunststück. Also Gaviria damals ja, aber die anderen zwei waren wirklich Außenseiter. Und deswegen, wenn die große Lotterie hier einmal gedreht wird, wer weiß, wo es losfällt. Ich bin nur bei beiden, also bei Bauhaus, ja, gar nicht so sicher, ob sie überhaupt die Sprinter sind in ihren Teams. Bei Israel heißt es in Sachen Jake Stewart und Pascal Ackermann, sie sind gleichberechtigt, was auch immer das bedeutet, ob das gegeneinander oder ob sie sich einigen müssen, wer sich wohl besser fühlt, 3 Kilometer vom Ziel, keine Ahnung.
Ja, beim Tour de Suisse ist Pascal raus und Jack Stewart hat die Etappe gewonnen direkt. Der hat die Antwort da gegeben. Deswegen muss man auch einem Jack Stewart irgendwie diese Rolle da geben. Die werden sich vorher absprechen. Ganz sicher, die werden gucken, denn es sieht alles flach aus. Wir haben drei Bergwertungen morgen. Der Wind wird schon eine Rolle spielen, also bis zu 40, 45 km/h haben wir in Böen und es könnte nachmittags auch mal Schauer geben. Also das wäre dann auch nochmal was. Ich meine, die Zielgerade, die ist 1,5 Kilometer ungefähr lang, die ist breit, wobei das nicht unbedingt sicherer macht, wenn sich die Züge aufbauen können und die dann alle nebeneinander fahren. Manchmal ist so eine Kurve dann vielleicht doch besser. Wir haben auf den letzten 4 Kilometer dann 5 Kurven. Da wird sich so ein bisschen auseinanderziehen und dann wird man sehen, wer die besten Beine hat. Also es werden nicht alle Sprinter, die wir jetzt auf dem Plan haben, hintereinander auf die Zielgerade führen. Das funktioniert halt nie. Jeder hat seinen Plan, seine Anfahrer und glaubt auch, eine gute Taktik zu haben, aber im Endeffekt kann keiner das so dann umsetzen. Der Sprint, ich glaube, Phil Bauhaus liegt ja so ein bisschen besser, die Zielgerade. Also der kann eine sehr hohe Geschwindigkeit fahren. Pascal Ackermann ist eher jemand, der sich auch mal ganz gut durchsetzen kann. Und wenn mal eine Kurve davor ist, dass er dann auch die richtige Position hat. Von daher würde ich ihn dann ein bisschen weiter vorne sehen.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch André Greipel mal den ersten Sprint bei einer Tour gewonnen. Nicht die erste Etappe, da gab es glaube ich einen Zeitfahren vorher, aber ich weiß es
gar nicht. Da war das Wetter richtig schlecht.
2010.
15. Ja, 15.
Ja, der Nelze in der ersten Etappe
gewonnen. Genau, und dann
am hohen Stauberg.
Ja. Jan, Nelze Jans.
Genau.
Ist das so?
Ja.
Es war ganz schlecht, das Wetter.
Da schlug der Blitz auf der Kommentatorentribüne ein und ich habe ohne Bild weiter kommentiert. Okay. Es war ein schwarzes Bild, 15 Minuten und habe über den Kopfhörer aus der Regie in Saarbrücken gehört, jetzt müsstest du eigentlich das Bild sehen, das ich aber nicht sah. Das war sehr spektakulär. Ich erinnere mich sehr gut daran.
Und André Greipel hat gewonnen. Einer von 11 Etappensiegen. Und dieser Mann ist in der Stadt.
Ich habe ihn heute Morgen getroffen in seinem Hotel. André Greipel im Tourfunk.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Wir reden natürlich über den Sprint. Es ist ja selten so, dass die Sprinter gleich am ersten Tag die Hauptdarsteller sein werden, wahrscheinlich, wenn alles normal läuft. Mit Ackermann und Phil Bauhaus haben wir zwei gute deutsche Sprinter dabei. Wem traust du am ehesten zu, den ganz großen Coup zu landen?
Ich glaube, das ist, fällt sich ziemlich neutral, weil beide haben eigentlich, ja, möchte ich mal sagen, eine Outsider-Chance möchte ich denen auf jeden Fall zusprechen. Phil war schon sehr oft nah dran. Ack ist letztes Jahr auch. Und mit Sicherheit hat er einen Etappensieg in seinen Beinen, genauso wie bei Phil dasselbe zählt.
Ja. Worauf kommt es in so einem Sprint an, gerade am ersten Tag? Alle sind noch frisch, es ist alles sehr hektisch. Was musst du da mitbringen als Weltklasse-Sprinter?
Ja, auf jeden Fall die Übersicht behalten. Ja, und gerade was das Finale verspricht hier in Lille, was sehr kurvenreich ist, sehr windanfällig nach Lille rein, ja, muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, so möchte ich mal sagen. Und für den Sprint natürlich auch die gute Position mit den guten Beinen. Also es wird mit Sicherheit kein Überraschungssieg morgen werden.
An wen müssen sich die beiden orientieren?
Ja, da bin ich ganz klar bei Melier und Milan. Aufgrund der Teamstärke und auch der Stärke in den Beinen sind das, glaube ich, die beiden, die es zu schlagen gilt morgen.
Nimm uns doch mal mit, wie verfolgst du so einen Sprint? Ich nehme mal an, anders als ich, als wir, die sozusagen nie professionell auf dem Rad gesessen haben, du hast ja ein ganz anderes Gefühl dafür. Du weißt, in welchen Situationen man sich wie fühlt. Also guckst du anders auf so einen Sprint als wir alle Normalen sozusagen?
Ja, ich glaube schon, dass ich dort ja vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl habe als jemand anders, der sich einen Sprint anguckt. Am Ende muss ich aber auch sagen, dass man mit den Erfahrungen von der ersten Tour bis zur letzten Tour, sagen wir mal, besser einschätzen konnte, wie man sich wo verhalten muss. Ich kann mich noch gut und gern an meinem ersten Sprint, den ich bei der Tour erlebt habe, erinnern. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich vorher viele Rennen gewonnen habe, wusste ich nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und wollen wir kurz warten?
Motorrad vorbei, macht nichts.
Ja, und da muss ich einfach sagen, nach meinem ersten Sprint bei der Tour habe ich gedacht, okay, wie zum Teufel soll ich ja eigentlich irgendwie was gewinnen, weil es einfach so schnell war, so unübersichtlich durch die Zuschauer an der Straßenseite und natürlich auch ja die Konkurrenz links und rechts von einem macht es auch nicht leichter, dort einen Erfolg einzufahren. Aber man gewöhnt sich dann dran und ja, kann sich dann von Sprint zu Sprint besser positionieren, besser einschätzen und ja, man muss einfach, sagen wir mal so, mit den Augen stehlen von den anderen.
Du hast ja schon vieles genannt, was irgendwie anders ist bei diesem Rennen. Wir sind jetzt hier am Stadtrand von Lille auf der Hotelterrasse. Hier sind drei Teams, Intermarché mit Jonas Rutsch und Georg Zimmermann, Wismar mit Jonas Vingegaard und auch noch Lidl Trek. Also man sieht ja schon viel Gewusel, viele Pressevertreter, die auch ein- und auslaufen. Wie sind denn für dich so diese Tage oder ich sag mal der Tag vor dem großen Grand Départ bei der Tour für dich gewesen? Ist das dann Vorfreude, ist es Aufregung? Nervt es auch ein bisschen, so lange warten zu müssen?
Ja, es nervt definitiv. Natürlich versucht man sich immer ja ein bisschen zu resetten vorher, aber man darf sich auch nicht zu sehr runterfahren, weil ja, gerade jetzt als Sprinter muss man, ich sag mal überhaupt als Fahrer muss man halt ab morgen topfit sein. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Fahrer mit Sicherheit hier und da die Beine ein bisschen ja bewegen und die Spannung in den Muskeln behalten, aber mental gut abschalten können. Und das ist natürlich nicht leicht mit einer Pressekonferenz oder einer Teampräsentation, den Tagen zuvor Anreise. Also man hat nicht wirklich Ruhe. Aber ich habe die Zeit immer sehr gern genutzt, noch einfach mal komplett runterzufahren, vom Kopf her, natürlich nicht von den Beinen.
Sag uns doch mal, warum bist du eigentlich hier?
Ja, wir sind, oder ich bin, so nennt sich das Team Liaison für Intermarché Wanty. Und wir sind Helm- und Brillenausrüster mit Uvex. Und ja, meine Aufgabe ist es, unsere neuen drei Brillenmodellen den Fahrern ja, zu präsentieren, hier und da vielleicht ein paar Anpassungen zu machen, von Nasenpads, von irgendwelchen Wehwehchen, die die Fahrer haben und einfach die Produktpalette verbessern, so dass die Fahrer für die nächsten 3 Wochen gut ausgerüstet sind.
Also vom Weltklasse-Sprinter zum Optiker?
Nein, ich bin kein Optiker, aber es macht mir Spaß. Uwex ist ja 99 Jahre alt und daher ist da viel Geschichte drin. Die Firma war mal sehr, sehr groß im Radsport und seit 2 Jahren sind wir wieder in der World Tour dabei und meine Aufgabe war es, mit den anderen Leuten in der Firma dort die Produktpalette zu verbessern, zu erweitern und wieder im professionellen Radsport zu sein.
Und du warst bis vor kurzem Bundestrainer für die Männer auf der Straße, jetzt nicht mehr. Es hieß immer, oder in der offiziellen Begründung, aus Zeitgründen kriegst du es nicht mehr hin. War das der einzige Grund?
Ja, es gibt so viele Gründe. Also es ist sehr zeitaufwendig, möchte ich mal sagen, weil ich wollte halt auch nichts dem Zufall überlassen. Deswegen habe ich mir jedes Radrennen angeguckt. Ich wollte wissen, wie jeder deutsche Fahrer dort unterwegs ist, damit ich, wenn ich eine Selektion machen muss für WM, EM, dass ich dort auch die richtigen Fahrer dazu nehme und sie auch womöglich verteidigen kann. Aber der andere Grund ist einfach, dass es für mich nicht zufriedenstellend war, dass ich ein Projekt vorbereitet habe und am Ende der Taxifahrer hinten im Auto war, ohne Kommunikation zu den Fahrern. Und da habe ich einfach mal mit mir selbst reflektiert, dass das für mich einfach nicht zufriedenstellend ist, dass ich hinten null Kommunikation habe zu den Fahrern. Und dann nach dem Zeitaufwand, den ich gemacht habe, dort nicht Teil dieses Radrenns sein konnte. Und am Ende, glaube ich, können die Fahrer sowieso die Rennen selbst fahren. Dafür brauchen sie mich nicht. Natürlich bin ich immer bereit dafür, dass ich bei Selektion helfe. Aber vor Ort brauche ich nicht sein, möchte ich nicht sein. Und da ist mir dann der Aufwand für diese 1-2 Wochen einfach zu groß. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich war mein ganzes Leben so viel unterwegs. Und es ist schon schön, zu Hause zu sein. Und das ist mir dann einfach auch nicht wert gewesen jetzt.
Dann freuen wir uns auf eine schöne, aufregende Tour. Wer gewinnt denn eigentlich?
Ja, ich glaube, es kann nur einen geben. Aber ich denke, auch ein Tadej Pogacar muss erstmal durch die erste Woche kommen, die sehr, sehr, sehr nervös sein wird. Sehr, sehr windanfällig. Und da muss man auf jeden Fall auf dem Fahrrad bleiben.
Kriegst du denn von Wismar was mit hier? Also hast du Jonas Wingenbrod mal begrüßt beim Frühstücken oder so?
Bis jetzt habe ich die noch gar nicht großartig gesehen. Gestern sind sie sehr, sehr lang trainieren gefahren. Ich sag mal, die Schotten, jedes Team versucht sich ein bisschen abzuschotten. So wie ich es schon vorher gesagt habe, die Fahrer wollen einfach in Ruhe gelassen werden und suchen jetzt nicht wirklich Kontakt zu anderen Leuten.
André, vielen Dank, viel Spaß.
Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Zugucken und Zuhören.
Ja, danke, Fabian. Wie hast du die Stunden vor dem Start verbracht?
Auf dem Rad. Ich bin wir haben immer nochmal die Strecke uns angeguckt, je nachdem, was war. Du spielst jetzt auf die Vergangenheit an, ne?
Ja, genau. Als du noch als aktiver Fahrer
war ja oft ein
Prolog. Warst du ja Profi.
Genau. Ich habe es probiert und ab und zu war ja ein Prolog oder meistens war eigentlich dann ein Prolog. Und dann sind wir die Strecke natürlich abgefahren mit dem Zeitfahrrad, haben uns dann nochmal alles angeguckt. Im Grunde genommen das, was Andrea auch sagte, man probiert natürlich da so ein bisschen runterzukommen. Das ging mit den Jahren irgendwie, nach der 7. Tour ist das natürlich was anderes als bei der 1. Da ist man einfach so nervös und nimmt auch alles mit, weil es einfach so ultra aufregend einfach ist. Merkle hatten wir ja auch gesprochen, der Giro gefahren, eins der größten Rennen, die es gibt nach der Tour, aber die Tour ist nochmal was ganz anderes. Da ist einfach nochmal so viel mehr los und vor allem dieser Medienhype ist einfach so viel größer. Und irgendwann hat man natürlich probiert, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Einfach nochmal, man weiß jetzt ganz genau, die Hektik kommt, vielleicht auch so ein bisschen ablenken mit irgendwelchen anderen Dingen, denn ab morgen auf die Plätze fertig los und dann geht's ab für 3 Wochen, ist dann einfach, das ist Stress pur. Und da probiert man natürlich vorher nochmal so ein bisschen runterzukommen. Man hat sich aber, ja, man fährt halt Rad, wie ich hab's ja vorhin schon gesagt, sowas wie Alpecin jetzt auch gemacht hat, der König, fährt nochmal einmal durch Lille, ist übrigens eine wunderschöne Stadt. Ja. Also ich war ja oft hier in der Region, auch in Hotels, aber immer in der Peripherie bei irgendwelchen Radrennen, dachte immer, muss man jetzt nicht unbedingt hin. Also da haben sie schon mal richtig gute Werbung gemacht, eine traumhafte Stadt. Naja, und eben so wie Alpecin de König das jetzt gemacht hat, sich dann nochmal einen Tag vorher nochmal eine kleine Runde fahren, wenn das Wetter so schön ist, ins Café zu setzen, ja, ein bisschen über die Familie quatschen, ein bisschen über die Rennen und morgen geht's dann halt richtig los und das wird dann so hektisch und davor nochmal einmal abschalten. Ja. Das war auch immer so das, was ich probiert habe. Und das habe ich auch dann vor allen Dingen auch in den an den Ruhetagen probiert, dann hat man das natürlich auch. Dann will man nicht ganz runterfahren, man setzt sich auch aufs Rad, aber probiert mal so ein bisschen Abstand zu bekommen.
Teampräsentation hattet ihr ja noch gar nicht damals, ne?
Doch.
In der Schlussphase dann, weil letztlich war vor 20 Jahren ja immer der Ablauf so, dass die Mannschaften so im Stundentakt in eine große Messehalle kamen und dann gewogen wurden und gemessen und die Herzfrequenz
festgestellt wurde. Alles öffentlich.
Und alles öffentlich,
genau. Die standen in der Unterhose da.
Ja, genau.
Entwürdigend eigentlich. Ja.
Und wir standen auch 2 Tage lang, weil die Teams dann so im Takt kamen. Ich glaube, das war dann Mittwoch und Donnerstag, bevor es losging. Und dann konnte jeder Einzelne auch interviewt werden von den 198 damals noch. Und ich an Mannschaftspräsentationen in den Nullerjahren kann ich mich gar nicht mehr erinnern. In London gab es...
Doch, London zum Beispiel.
Ja, 2007, aber davor...
Dann hatten wir in Straßburg, sind wir mit dem Boot gefahren.
Ach ja.
Genau, das war auch...
da waren wir abgelenkt.
Da hatten wir anderes zu tun, ja.
Das war 2006
eventuell. 2006. Ja, genau.
Das war dann noch. 8 Stunden in der Gluthitze vor dem Telekom-Hotel und gewartet.
Blopsheim.
Genau, gewartet auf ein Statement.
Und das haben die ja gar nicht so mitgekriegt.
Nachfragen waren nicht gestattet.
Das habe ich als Fahrer, das haben wir ja erst später mitgekriegt. Also da war das ja noch nicht mit Social Media so, dass das alles so schnell ging. Wir sind da auf dem Boot gefahren und alles war noch friedlich da.
Ja, für alle, die sich jetzt fragen, was war da los, das war der Ausschuss von Jan Ulrich 2000.
Ja, nicht nur von ihm.
Ja, nicht nur von ihm, aber ist natürlich aus deutscher Sicht der prominenteste Name. 3 Wochen Stress, sagst du, für die Fahrer. Ich will gar nicht jammern, für uns wird das auch stressig, machen wir uns nichts vor, aber es ist natürlich eine andere Belastung. Holger und Flo, habt ihr jetzt auch nochmal so die Chance, mal ein bisschen runterzukommen vorher oder seid ihr eigentlich schon voll im Film?
Wir versuchen im Film zu sein, auch alles so aufzusaugen, wer sagt was und dann zuckt man auch bei so Dingen, wenn André Greipel so ganz bewusst den Namen Jasper Philipsen da raushält.
Oder? Du hast genauso
warum hat er das jetzt gemacht? Ja, ne? Ja. Es kann nur Merlier oder Milan geben, weil für mich hat Philipsen ein Plus, weil mit Caden Groves, der auch Giro-Etappen gewonnen hat und Mathieu van der Poel als Anfahrer, wenn van der Poel sein Tempo hier durchpfeift und Philipsen in den Windschatten kommt, da kommt auch kein Sprinterzug irgendwie auf. Also wenn das normal läuft, 1,5 Kilometer geradeaus, ist für mich deswegen Philipsen der Favorit. Und das geht man jetzt alles durch. Ich habe heute von 15 bis 17 Uhr auch schon nochmal für verschiedene Radiosender so Vorschaugespräche hier schon vom Ziel. Da müssen wir natürlich gucken, ob die Technik funktioniert. Das gilt für uns Radioleute wie für euch vom Fernsehen. Ja. Wir 15 oder 14 Uhr und ihr 16 Uhr.
14:30
Uhr. Dann hat es nochmal vorgezogen.
Richtig. Klarstellen, dass wir auch alle gleich da sind.
Und dann kriegt man halt Unmengen von Material, zum einen nochmal alles nachhören, was so Pressekonferenzen, wer hat was gesagt, ohne dass man jetzt überbewertet. Jetzt hat gerade, als wir hier gesprochen haben, kurz davor, hat der Veranstalter Statistik rausgegeben, wer ist der Älteste, wer ist der Jüngste, wie die Nationen, wo man dann mal guckt und sagt, oh je, das ist nicht internationaler geworden, hier sind Frankreich und Belgien stellen über ein Drittel des Starterfeldes, 38 Franzosen, 39 Belgier. Und so Sachen, die man halt im Hinterkopf haben muss und während Natur, dann hat man immer nicht mal die Zeit, wo die man sich aber jetzt parat legt. Tausende von Funfacts. Ich bin auch vorhin nochmal bei Roglic, als ich das gehört habe, nochmal drüber gestolpert. Der war ja wirklich nie schlechter als Dritter, wenn er angekommen ist bei einer Grand Tour. Er fährt seine 14. Grand Tour, die 14. und war immer auf dem Podium oder ist ausgeschieden.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ältester Fahrer übrigens Geraint Thomas, jüngster Ivan Romeo, ne?
Auf Abschiedstour, Geraint Thomas. Gestern total entspannt im Umfeld der Präsentation. Genau. Die Leute haben ihn gerufen, er ist überall an den Zaun gegangen, hat ein Selfie machen lassen, Autogramme gegeben, total relaxed.
Romeo ist der neue spanische Meister, ein hochinteressanter Typ, das Pendant zu Niklas Behrendt, der war Zeitfahr-Weltmeister im Nachwuchs voriges Jahr in Zürich. Niklas Behrens ja Straßenweltmeister und der ist schon so durchgestartet und der hat da, also stand da gefühlt eine halbe Stunde bei den Spaniern und hat da Interviews gegeben. Der ist der Jüngste hier und nicht chancenlos in Sachen Etappensiegen mal so.
Ja. Lass uns noch ganz kurz einen Stenker machen. Fernsehen, auf was können wir uns die nächsten 3 Wochen freuen, Flo und Fabian?
Willst du anfangen?
Ja, einfach eine super spannende Tour. Also die, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Etappen, wo die entlanglaufen, dachte ich, keine Berge so. Und dann guckt man sich es genauer an und sieht diese ganzen, ja, wo es jetzt hier entlang geht, sieht, wie das Wetter auch ist. Es wird super spannend. Ich hoffe auf viele Wechsel des gelben Trikots und nicht, dass einer das von Anfang bis Ende durchzieht, trägt, sondern dass wir jetzt in den ersten Wochen einfach oder in der ersten Woche, die ersten 10 Tage einfach mal so ein bisschen mehr Bewegung drin haben und ich glaube, das Finale wird dann grandios und wo ich mich auch ja so richtig freue, ich habe gestern sehr viele Fahrer nochmal gefragt, was sie denn von Paris halten. Unisono auch, ja, boah, saugefährlich, auch wenn es mir liegt, irgendwie da bin ich wirklich gespannt, wie sie da fahren, weil das wird eine normale Etappe. Das wird nicht mehr dieses, vielleicht die ersten 20, 30 Kilometer so ein bisschen rumgebummelt, aber danach geht's irgendwann richtig los und da kann auch nochmal was passieren. Und das ist natürlich für die Fahrer, also passieren in dem Sinne, dass sich da vielleicht nochmal in der Gesamtwertung was verschiebt. Ich glaube nicht unter den ersten 3, aber danach, ab Platz 5 bis 10, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Und das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight.
Es gibt natürlich Etappen, die sind outstanding. Mont Ventoux, die beiden Alpenetappen hintereinander mit über 10.000 Höhenmeter an 2 Tagen, das ist ja klar. Mein Blick geht immer so ein bisschen auf die Feinheiten. Ich liebe die Bretagne. Ich finde das super. Mont-de-Bretagne ist für mich so ein bisschen das Epizentrum des französischen Radsports. Diese Etappe in der südlichen Normandie verspricht sehr abwechslungsreich zu sein. Da freue ich mich auch auf die Bilder. Dafür bin ich beim Fernsehen. Und dann finde ich natürlich immer toll die Geschichte im Zentralmassiv. Auch das ist optisch schön, aber ist auch mega spannend. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich da natürlich erhoffe, dass wie damals in Issoire, dass jemand wie Georg Zimmermann beispielsweise auch um einen deutschen Etappensieg fährt. Ich hoffe, ich glaube, dass wir dieses Jahr einen deutschen Etappensieg übrigens sehen. Vielleicht ist es auch mehr die Hoffnung. Ich wünsche es Ihnen, weil die mir alle auch so sympathisch sind. Aber ich glaube, es ist mal wieder Zeit und es haut auch hin.
Ja, da freue ich mich. Es sind viele gute Typen dabei und viele, die auch die Freiheiten haben, dann vielleicht mal was versuchen zu können.
Das ist übrigens, ich habe Jonas Rutsch gefragt, was ist eigentlich der Unterschied beispielsweise zu IF früher? Und er sagt, ich habe mehr Freiheiten. Das hat mich fast ein bisschen gewundert, ne, weil durch diese Erfolgsgeschichte von Binyam im vergangenen Jahr, man muss natürlich jetzt seine Leistung ganz anders einordnen, die Erwartungshaltung, aber Jonas sagt, ich bekomme Freiheiten und das mag ich natürlich sehr. Wir haben gesehen, wie gut er ist. Er hat mir gestern gesagt, ich habe die Form meines Lebens. Das ist wirklich zitierfähig.
Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage, in der Tat. Und wie gut er ist, hat er ja bei der deutschen Meisterschaft gezeigt. Ja, da hat ja Georg Zimmermann sehr klar gesagt, welchen Anteil Jonas an diesem Titel hatte. Der sieht super aus, good in shape. Also Bergtrikot früh holen,
ja, sowas.
Ne? Das ist 50 Jahre ja, Bergtrikot. Ja. Ja, wäre ja dann der 8., der es trägt und der 7., der es bei einer Siegerehrung hätte. Ein bisschen Spinnerei, ich weiß.
Ja, aber guck mal. Und das Schöne ist, ihr seid mit uns jeden Tag immer live dabei. Im Fernsehen, vorher schon im Stream auf sportschau.de, Fabian und Florian kommentieren.
Florian Kurz macht noch den Vorlauf, den ersten Teil, auch mit wechselnden Gästen.
Ja.
Nikias Arndt war ja gestern schon bei der Präsentation dabei, Max Walscheid wird dabei sein. Also wir haben eine Menge Personal dabei.
Ja. Holger überträgt alles im Radio, jeden Tag werden wir oft gefragt, wir haben es ja auch bei unserem Live-Auftritt in Köln schon einmal kurz erklärt, es gibt nicht die Möglichkeit, alles live zu hören, aber immer wieder punktuell bei den einzelnen Radiosendern, dafür ist Holger hier. Ihr bekommt von uns jeden Tag den Tourfunk. Jeden Tag ab sofort Tourfunk direkt nach jeder Etappe.
Wir starten eine Viertelstunde nach der Etappe mit der Aufzeichnung.
Ah ja, genau. Wir werden nicht laut rufen.
Ja. Und ich möchte euch noch unbedingt empfehlen, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit und auch selbst wenn die Tour schon begonnen hat, lohnt es sich total. Wir haben ein ganz fantastisches Angebot für euch. Deine Tour, eine Serie, wieder mal unter anderem hat Marc Drumm Maximilian Schachmann in Andorra besucht. Das ist wirklich sehr sehr schön geworden, weil er auch sehr intime und private Einblicke gibt, auch in sein Seelenleben und in den Druck, den Radsportler oder Hochleistungssportler allgemein natürlich auch verspüren. Mythos Tour ist wieder neu online mit Jan Ulrich unter anderem, Simon Geschke, Rick Zabel ist dabei. Also guckt mal bei uns in die ARD Mediathek. Diesen Podcast bekommt ihr in der Audiothek, alles auch auf sportschau.de. Und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf die 112. Tour de France, die bestimmt genauso gut wird wie alle anderen davor. Also, vielen Dank, dass ihr hier heute da wart und dann freuen wir uns auf morgen.
Ja, gerne.
Tschüss.
Bis morgen. Ciao. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.